Wir grüßen euch alle heute Morgen im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. All die, die hier sind, alle, die sich auch zugeschaltet haben. Einige sind weit weg von uns, aber haben sich zugeschaltet. Es ist wunderbar, dass wir im Hause Gottes zusammenkommen können und dass wir sein Wort hören können. Wenn jemand das erste Mal hier gekommen ist, hoffen wir, dass das nicht das letzte Mal sein wird. Eine Familie möchte ich besonders willkommen heißen. Familie Fink aus Holland. Sie haben Großes für uns getan durch ihren Vater. Und sie helfen uns jetzt auch jetzt weiter mit der Landwirtschaft hier. Kann ich bitten, dass Sie mal kurz aufstehen? Wir danken Ihnen für alles, was Sie schon für uns getan haben, und wir beten, dass Gott Sie auch reichlich dafür segnen wird. Wir wissen, alles, was wir für Gott tun, Gott hat seinen Segen darauf versprochen. Wollen wir noch beten? Herr, wir danken dir, dass du uns bewahrt hast für diesen Tag, dass wir heute zusammenkommen können. Herr, ist unser Wunsch, dass du zu uns redest. Lehre du uns. Lass uns weiter deine Wege erkennen. Da bitten wir dich, sei mit uns heute Morgen. Segne das Singen, segne dein Wort, segne alles, was wir hören und sehen werden. Wir beten, dass du durch deinen Heiligen Geist weiter zu uns redest. Wir bitten dich, segne all die, die bei deinem Werk mithelfen. Wir beten für Pfarrer Erlo Stegen, die älteren Mitarbeiter, die dieses Werk auf ihren Schultern tragen. Bitte gib du ihnen die Kraft Tag für Tag und sei du mit ihnen, sei du ihnen nahe. Wir danken dir, dass wir das von dir erbitten dürfen. Wir bitten das alles im Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Heute Morgen haben wir eine Verlobung. Letzten Sonntag hatten wir auch eine Verlobung. Ich habe diese Woche darüber nachgedacht. Es gibt Dinge, die wir in dieser Weckung hier, von denen wir gehört haben. In diesen Tagen haben wir auch gesehen in einem Video, wie Pfarrer Erlus Degen mit seinen Mitarbeitern angefangen hat hier, dass sie ein Gebäude gebaut haben aus Lehm und Holzstöcken. Und so fing die Arbeit hier an. Ich habe das nicht erlebt, ich habe nur davon gehört. Aber es gibt Dinge, die meisten Dinge, die Gott durch seine Gnade auch heute noch uns offenbart. Ich habe darüber nachgedacht bezüglich der Verlobung, dass Gott noch seine Kindern offenbart, was er von ihnen erwartet. Sie können mich korrigieren, wenn ich verkehrt bin. Aber keiner hat ihnen gesagt, jetzt ist Zeit, dass du heiratest, dass du so oder so machst. Aber sie haben gespürt, dass Gott möchte, dass sie es jetzt tun. Und dadurch bestätigt Gott uns auch heute, dass er auch das noch heute so von uns erwartet. Ich habe kein Problem mit einer Person, den ich irgendwo treffe, der sich anders geführt fühlt. Ich richte ihn nicht. Aber Gott bestätigt das, was er von uns erwartet. Das ist eine Bestätigung, dass das noch immer so stimmt, was Gott von uns möchte. Junge Leute, hört gut zu. Wir danken Gott, dass es viele andere Dinge gibt, die Gott uns Tag für Tag bestätigt, wo er sagt, das erwarte ich von euch. Und dass die Erweckung noch weitergeht, so wie es angefangen hat. Wir danken Gott dafür. Der Chor wird nun singen. Dann hören wir die Predigt. Wir singen zwei Lieder, in Afrikaans und dann in Zulu. Junge Männer, junge Frauen, Sie bezeugen, dass die Bibel das Wort Gottes sie geleitet hat. Durch die Bibel haben sie Sündenvergebung empfangen und Leitung im Leben erfahren haben. Und wir stimmen zu und sagen, das wollen wir auch, jeden Tag. Dass wir durch das Wort Gottes mit dem Herrn Jesus wandeln. Das afrikanische Lied ist ein Loblied auf Gott. Wollen wir Gott danken? Der hat Großes getan. Seine Gnade währet ewiglich. Wollen wir noch mal beten? Himmlischer Vater, wir beten, wirke du jetzt unter uns. Dass das Feuer deines Heiligen Geistes allen Spreu unter uns wegbrennt. Bitte sprich du die Wahrheit zu uns. Und tu es. Und wirksam. Sonst sind wir verloren. Sonst sind wir nur lauwarm. Wir bitten du, rede du jetzt und nicht Menschenswort. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Bevor wir zur Verlobung kommen, möchte ich lesen, was ich das Thema der Predigt ist, die ich halten werde. Offenbarung Kapitel 22. Vers 10. Offenbarung 22, Vers 10. Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Bitte, dass Jan Chrétien und Louis nach vorne zu kommen zur Verlobung. Wie es hier üblich ist beim Verlobungsgottesdienst, ich stehe zwischen den beiden. Warum habe ich nun diese Verse zuerst gelesen? Ich habe es gelesen, weil wir in einer Zeit leben, wo die, die unrein sind, unreiner werden und immer ungerechter werden. Junge Männer, bevor sie heiraten, dann haben sie Junggesellenabschied. Das ist oft nur ein Sauffest, wo sie schmutzige Witze sich erzählen. Ist nur was, eine ganz schmutzige Angelegenheit. Wenn wir uns die Welt um uns anschauen, die wird jeden Tag schlimmer und schlimmer. Der Schmutz, der unsere Gesellschaft überflutet, es ist unbeschreiblich, mit Worten nicht mehr zu fassen. Und wenn Gott unserem Land nicht gnädig ist, wird unser Land dahin gehen. Es wird schwer bergab gehen. Dieser Vers redet über das, was in den letzten Tagen so geschehen wird. Es sagt, die unrein und ungerecht sind. Einige Übersetzungen nehmen das Wort schmutzig. Die werden immer schmutziger, immer zuchtloser, immer unreiner. Das ist nochmal dieses erstaunliche Wunder, die gerecht sind, werden gerechter und noch heiliger werden. Diese zwei, die hier neben mir stehen, sind ein Beispiel dafür. Sie heiraten in Reinheit, in Heiligkeit. Sie haben keinen Kontakt untereinander gehabt. Sie haben sich keine Botschaften geschickt. Sie haben keine Beziehung gehabt. Bevor ich hier zu dieser Wirkung gestoßen bin, habe ich gesehen, was der Heilige Geist durch seinen Geist seinen Kindern in der Erweckung offenbart hat. Das Höchste, was ich sonst erlebt hatte, war, ja, man hat nicht miteinander geflirtet, aber man hat einfach eine Freundschaft gepflegt. Die Familie vom Mann und Frau, sie treffen, dass die zwei, die sich verloben, Zeit zusammen verbringen können. Da ist kein Platz natürlich für Unreinigkeiten oder Heimlichkeiten. Aber wie ich hierher kam und gesehen habe, was Gott durch die Erweckung gezeigt hatte, für mich war das, als ob Gott noch zu einem reineren Leben führt als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Es hat keinen Kontakt gegeben zwischen dem jungen Mann und der jungen Frau. Wo jeder nur auf Gott schaut. Hört gut zu. Man schaut auf Gott, nicht auf die Person, mit der man sich verlobt oder heiratet schließlich. Das ist das, die vollkommenste Form der Heiligkeit. Das ist ein Zeichen der Endzeit, in der wir jetzt leben. Ich möchte diesen zwei jungen Leuten sagen, wir sind stolz auf euch. Lasst die Welt noch immer schmutziger und unreiner werden. Ihr zeigt uns, dass Gott seine Kinder noch zu einem reineren Leben beruft als je zuvor. Wo jeder sich auf Gott konzentriert. Wo jeder hören möchte, was Gott zu ihm sagt über sein Leben. So stehen sie jetzt vor euch. Sie stehen vor euch, bezeugen, dass sie von Gott gehört haben. Sie bezeugen nicht, dass sie voneinander geträumt haben, nicht darüber bezeugt, dass sie übereinander nachgedacht haben. Bezeugen dass sie auf den lebendigen Gott konzentriert waren, dass sie vom lebendigen Gott gehört haben, dass sie heiraten sollen. Das ist kein Menschenwerk, was sich Menschen ausgedacht haben. Es ist der Heilige Geist, wie er wirkt. Wie auch jetzt noch wirkt, also seit 1966 unter uns ist. Ich möchte Jan Christian und Luis sagen, bitte verliert nie dieses hohe Niveau. Nicht, dass er nur irgendeiner lauwarmen Tradition schließlich folgt. Ja, ich bin ja bezeugt, dass er von Gott gehört hat, dass er Luis heiraten soll. Und Luis auch, dass sie von Gott gehört hat. Nicht nach ihrem eigenen Willen. Dass Gott ihr gesagt hat, dass sie Jan Christian heiraten soll. Wir stecken jetzt Luis den Ring an. Ich möchte Ihnen sagen, macht weiter bis zum Tag der Hochzeit, dass ihr euch getrennt haltet und dass ihr auf den lebendigen Gott schaut. Wollen wir beten. Herr, wir danken dir für diese zwei jungen Leute, die der ganzen Welt zeigen, was du uns gelehrt hast. Dass sie sich nicht dessen schämen, dass sie sich deiner nicht schämen und deiner Maßstäbe. Wir beten, sei weiter mit ihnen, auch jetzt in der Verlobungszeit. Dass sie rein bleiben und dass sie heilig bleiben. Bis zum Tag der Hochzeit und auch danach. Bedanken wir dafür, bitten um deinen Segen auch über ihr Leben. Im Namen Jesu. Amen. Was für eine Freude, das ist spontan, das kommt vom Herzen. Warum ich mache jetzt in dieser Zeit so was Großes, was Besonderes davon? Denn ich fürchte, ich habe Angst um die Zeit, in der wir jetzt leben. Ich habe Angst für unser Land. Der Schmutz, in dem wir leben. Jeden Tag hört man von neuen Korruptionsfällen. Dein Geld, was praktisch gestohlen wird. Täglich werden neue Gesetze gemacht, die der Kirche Schranken auferlegen wollen, dass man nicht mehr das Evangelium frei verkündigen darf. Tag für Tag wird Gott gelästert. Die Kirchen werden täglich gebunden durch mehr neue Gesetze, die uns nicht mehr erlauben wollen, frei gegen die Sünde auszusprechen. Die Welt kann reden. Sie können Gott lästern. Wir sollen aber stille bleiben. Die weltlichen Politiker können sagen, dass sie Hubschrauber gebrauchen, weil sie überall sein müssen, wie auch der Heilige Geist. Julius Malema hat kürzlich gesagt, wir können nicht darauf warten, dass Jesus zurückkommt. Wir sind schon Jesus. Das ist ein Politiker hier in Südafrika. Er sagte, auf Wiedersehen zum ANC. Jesus ist vor 5 Jahren gekommen. Jesus ist der EFF, so heißt nämlich seine Partei. Und dann hat er auch mal gesagt, wir brauchen kein dummes Kreuz, um unser Volk erlösen zu können dadurch. Jeder von allen Rassen. Wir können sehen, wie es alles immer mehr rückwärts geht mit unserem Land, alle Dienstleistungen. Und immer mehr Unzucht, Unmoral verbreitet sich. Es geht so weit, dass ich denke, dass die Zeit kommen wird, wo wir die Bibel nicht mehr oder Verse von der Bibel nehmen werden. Sie werden einige Verse von der Bibel sozusagen können wir fast sagen, verbieten oder beschränken wollen. Wie konnte es je so weit kommen? Es gibt ein paar Beispiele in der Bibel, die ich gebrauchen möchte, um zu zeigen, in der Geschichte des Volkes Israel, wie sie schließlich in einem gottlosen Zustand hereingeraten waren. Erster Samuel 2. Erster Samuel 2. Ab Vers 12. 1. Samuel 2, ab Vers 12. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Die fragten nichts nach dem Herrn. Noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand. Und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie alle in Israel, die dorthin kamen, nach Silo. Gehen wir zu Vers 22. Wir reden darüber, wie es geschehen konnte, dass ein Land, ein Volk in den Zustand kam, wo das Böse zugelassen worden ist, wo sie das Böse noch unterstützen und so gegen das Evangelium Jesu Christi gehen. Vers 22, Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten, und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten. Sprach er zu ihnen, warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Hört über diese jämmerliche Reaktion über das, was da im Tempel Gottes alles geschehen ist, was Eli gesagt hat. Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Das ist alles, was dieser alte Mann zu seinen Söhnen gesagt hat. Ich weiß, das ist eine Verlobung. Verlasst mir zu, dass ich vom Herzen spreche. War was ganz Gotteslästerliches geschehen. Und alles, was dieser Mann Gottes, der Hohepriester, zu sagen hatte, war: Nein, meine Söhne, was ihr da tut, das ist nicht in Ordnung. Es ist Zeit, dass die Kirche in unserem Lande hier, ganz Südafrika, all die verschiedenen Konfessionen, dass sie aufstehen und für Gottes Maßstab einstehen. Sonst werden wir alles verlieren. Dann werden wir schließlich ein lauwarmes Evangelium nur noch verkündigen. Wir gehen in Gottesdienst, sei es Mittwoch, Freitag, Sonntag. Wir preisen Gott, aber wir tolerieren allen Schmutz, Wir stehen nicht auf gegen das, was verkehrt ist, weil wir Angst haben, die Wahrheit auszusprechen. Wenn wir Angst haben, die Wahrheit auszusprechen, auch das bisschen, was wir haben, wird dann von uns genommen werden. Und seid dann nicht überrascht, wenn auch Teile der Bibel von euch weggenommen werden. Ein Beispiel. Wenn wir die Wahrheit ohne Angst aussprechen müssen. Wenn ein Kind Gottes, ein Prediger, gegen Sünde spricht, spricht das nicht aus Hass, es mit der Liebe Gottes, die in seinem Herzen brennt. Er möchte Leute aus seiner Ewigkeit in der Hölle zu erretten. Nicht, weil du auf man einen Sünder herabschaut, dass man sie verachtet. Denn in Liebe rufst du sie zurück, rufst sie zur Bekehrung. Aber ich habe gesagt, es gibt auch Teile in der Bibel, die uns vielleicht weggenommen werden sollen. Zum Beispiel Römer 1. Ab Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Vers 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr verständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Vers 24. Darum hat Gott sie in den Begehren ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Dergleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben. Und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, auch an sich selbst empfangen. Das sage nicht ich. Das sagt das heilige Wort des lebendigen Gottes sagt. Desgleichen, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahin gegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Vers 28. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Vollneid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger. Verleumder, Gottesverächtlicher, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Hört, wie das Wort Gottes die Sache mit Namen nennt, ohne Rücksicht. Vers 30 und 31. Dann 31. Unvernünftig, lieblos, treulos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Wie werden wir das als das Wort Gottes nehmen können, wenn wir bestimmte Teile rausnehmen und sagen, nein, die gehören nicht zum Wort Gottes? Was ist mit der Kirche geschehen? Sind wir wie Eli geworden? Nein, meine Söhne, was ihr macht, ist nicht gut. Spielt nicht mit Gott herum. Der gleiche Eli, als sie im Krieg mit den Assyrern waren, Eli saß auf einem Stuhl, hat zugeschaut beim Kampf, hat auf Nachrichten vom Kampf gewartet. Beide seine Söhne waren nämlich im Kampf. Dann hat die Botschaft gehört, dass Israel überwunden war. Und dass seine beiden Söhne auch im Kampf umgekommen waren. Und die Lade Gottes war gefangen genommen worden vom Feind. Wie hat denn der Feind die Lade Gottes überhaupt bekommen? Denn sie sollte am Tempel sein, nicht am Schlachtfeld. Aber weil ihr Leben nutzlos geworden, haben sie Gott zwingen wollen, mit ihnen zu sein. Sie haben die Bundeslade mit aufs Schlachtfeld genommen. Wie viele Leute haben nicht etwas Heiliges wie Ehe, das man vergleichen kann mit der Bundeslade? Die Lade Gottes sollte ein Symbol sein, ein Zeichen für Israel sein, dass Gott unter ihnen ist. Die christliche Ehe sollte auch ein Zeichen für die Gesellschaft sein, dass Gott unter uns ist. Sie machen es jetzt ganz billig. Jeder heiratet schnell. Und Ehe wird ein großer Witz für die ganze Welt. Wir haben Ehe ganz billig gemacht. Vor 7 Tagen stand ein Artikel, herausgekommen, wo es heißt, mehr und mehr Leute wollen gar nicht mehr heiraten. Und die heiraten, die Ehen halten nicht lange. Die Ehen, wie lange halten die Ehen, bevor sie auseinandergehen im Durchschnitt? Was denkst du, wie lange halten Ehen im Durchschnitt? Durchschnitt halten sie 10 Jahre. Dann hört die Ehe wieder auf. Das Evangelium ist billig geworden unter uns. Lasst mich euch zeigen, was ein billiges Evangelium ist, weshalb wir uns in diesem Zustand hier in diesem Lande befinden. Ein billiges Evangelium predigt Vergebung ohne die Bekehrung, ohne die Reue, die davor kommen muss. Vergebung ohne Bekehrung. Mach weiter mit deinem Leben. Ja, der hat mir vergeben meine Sünden. Ich mache einfach weiter mit meinem alten Leben. Ein billiges Evangelium lehrt Taufe ohne Gemeindezucht. Das ist eine harte Nuss zu knacken. Ja, ich bin bereit, mich der Zucht Gottes zu unterwerfen, aber Gemeindezucht, wer sind Sie denn überhaupt, dass Sie mir was sagen sollen, was zu tun, was zu lassen? Sind Menschen wie ich auch. Billiges Evangelium predigt Abendmahl ohne Sünden bekennen. Abendmahl ohne persönliche Sünden bekennen. Billiges Evangelium lehrt Gnade ohne Jüngerschaft. Man braucht nicht ein Jünger zu werden. Ja, aber wird ein Kind Gottes, macht einfach weiter mit seinem Leben wie bisher. Es lehrt Gnade ohne das Kreuz. Es gibt keine Gnade, die nicht mit dem Kreuz erst anfängt. Es gibt keine Gnade ohne den Herrn Jesus. Es gibt keine Gnade ohne den Tod Jesu Christi am Kreuz, dass man es annimmt, dass meine Sünden der Grund sind, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Würden wir ein solides Evangelium verkündigen würden, das keiner verachtet oder wo keiner darauf herabschaut, das soll einen zum Kreuz bringen, wo er seine Sünden bekennen kann und Sündenvergebung empfangen kann. Aber ein teures Evangelium ist anders. Es wird wie der Schatz, der im Acker verborgen ist. Kennt ihr das Gleichnis in der Bibel von dem, der einen Schatz auf einem Acker entdeckt hat? Ich denke, er hat links und rechts geschaut. Hat jemand das schon entdeckt? Dann hat er den Schatz wieder zugedeckt. Um diesen Schatz kaufen zu können, sagt die Bibel, hat er alles verkauft, was er hatte. Dann Christian und Luis. Ich möchte glauben, dass ihr alles verkaufen, was ihr habt. Dass ihr alles verkauft habt, was ihr habt. Um das kostbare Evangelium Jesu Christi empfangen zu können. Er hat seine Pferde verkauft, hat sein Besitztümer verkauft, hat sein Haus verkauft. Ich habe einen Kommentar gelesen in diesen Tagen, der sagt, er hat seine Frau und seine Kind auch verkauft. Das bedeutet nicht, dass sie sich nicht mehr um sie kümmert und sie einfach wörtlich genommen verkauft. Das bedeutet, dass Christus für ihn wichtiger als alles andere. Das wahre Offenbarung ist wie die Perle, wie die teure Perle. Das brauchen wir in Südafrika. Wir werden weiter unehrliche Politiker als Leiter haben. Wir werden weiter noch Pfarrer haben, die mit anderen Frauen rumspielen. Wenn sie nicht erst diese kostbare Perle entdeckt haben. Und dieser verkauft alles, was er hat, um diese Perle, diese kostbare Perle zu kaufen. Hört gut zu. Wenn du es so gemacht hast und Gott dich nun leitet, dass du heiraten sollst, wirst du nichts mehr von Gott verlieren. Du wirst nichts verlieren. Denn du machst nur, was Gott dir gesagt hat, nichts anderes. Du verkaufst nicht jetzt dein Gott, weil du heiratest, nein. Du behältst diese kostbare Perle weiter, diesen kostbaren Schatz, während du dich verlobst und heiratest. Wie viele junge Leute habe ich schon gesehen, die das Feuer Gottes verloren haben, als sich Verlobte verheiratet hatten. Gideon Luis, wir werden euch beobachten, um zu sehen, ob Gottes Feuer weiter in eurem Herzen brennt, wie zuvor. Das wahre Evangelium ist kein billiges Evangelium. Das ist die königliche Herrschaft Jesu Christi. Ein Evangelium, das lehrt, dass Jesus der König von allem ist. Und für diesen König bin ich bereit, mein rechtes Auge rauszureißen, wenn mich mein rechtes Auge zu Fall bringt. Es ist mir egal, wie wichtig das Handy ist für deine Arbeit. Wenn es dich zu Fall bringt, dann reiß dieses rechte Auge raus und wirf es weg. Was ist das wahre Evangelium? Die Berufung Christi. Wodurch die Jünger ihre Zelte, ihre Boote verlassen haben, um Jesus nachzufolgen. Freunde, habt ihr eure Netze, eure Boote schon verlassen, um Jesus nachzufolgen, weil er der König aller Könige ist? Man macht nur sowas, wenn ein König dich ruft. Ein kostbares Evangelium ist ein Evangelium, wo man immer sucht, die ganze Zeit. Danach forscht man die ganze Zeit. Wie jemand, der weiter an der Tür klopft. Der an der Tür klopft und fragt, dass der Herr ihn reinlässt. Und der klopft an die Tür, an die wir klopfen sollen. Nämlich den Herrn Jesus. Solch ein Evangelium ist kostbar, denn es ruft uns, ihm nachzufolgen. Es ist gnädig. Es bedeutet auch Opfer von uns. Darum kostet es uns etwas. Aber es ist auch ein gnädiges Evangelium. Es bringt mich in Kontakt mit der Gnade Gottes. Denn es beruft mich dazu, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Es ist kostbar, weil es jedem Menschen sein Leben kostet. Ein Mensch muss bereit sein, sein Leben hinzugeben dafür. Aber es ist gnädig, denn es ist das einzige Opfer, wodurch du wahre Gnade und Sündenvergebung empfangen kannst. Ich möchte gerne glauben und vertrauen, dass bei Jan Gideon und Luis sie diesen Prozess durchgemacht haben. Es ist ein teures Evangelium, weil es Sünde verdammt. Das war das Problem bei Eli. Nein, meine Söhne, was macht ihr jetzt? Was ihr da macht, das ist nicht in Ordnung. Hat ihre Sünde nicht verdammt. Es ist teuer, aber es ist gnädig. Es ist gnädig, weil es den Sünder rechtfertigt. Es bringt Rechtfertigung und Sündenvergebung. Das ist ein wunderbares Evangelium. Vor allem ist es ein teures Evangelium, weil es Gott seinen eigenen Sohn gekostet hat, um so sich mit uns zu versöhnen zu können. Es ist gnädig. Weil Gott für Gott sein Sohn nicht so teuer war, als dass er nicht für deine, meine Sünde sterben konnte. Ja, es ist ein kostbarer Schatz. Eine kostbare Perle, wofür wir viel zu opfern haben. Aber dadurch werden wir Vergebung unserer Sünden empfangen. Was für eine Gnade. Ewige Vergebung meiner Sünden. Sag mir, Freunde, hast du schon diese kostbare Perle erworben? Hast du schon Vergebung deiner Sünden schon empfangen? Wir wissen, dass die Philister die Arche Gottes eingenommen hatten. Dann haben sie die Bundeslade neben ihren Götzen Dagon aufgestellt. Am nächsten Morgen, als sie aufwachten, fanden sie Dagon auf seinem Antlitz auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber sein Haupt und seine beiden Hände waren abgeschlagen. Du kannst deine Götzen haben, junge Leute. Ehe kann auch wie ein Götze werden. Bringt aber diesen Götzen nicht vor die Gegenwart Gottes und denkt, dass Gott dann eure Ehe segnen wird. Die Philister haben die Arche an einen anderen Ort geschickt. Und da sind Geschwüre ausgebrochen. Wie viele Leute haben eine Ehe, die voller Geschwüre ist? Vater, Mutter können nicht miteinander auskommen. Eltern und Kinder können nicht miteinander auskommen. Es ist voll Geschwüre. Warum? Weil deine Götzen noch hast, während du Gott auch in dein Leben einladen möchtest. Dann haben sie beschlossen, nein, wir müssen die Lade Gottes jetzt loswerden. Das haben die Philister gesagt. Denn wo auch immer die Lade Gottes ist, dem folgt der Fluch. Haben sie beschlossen, die Bundeslade auf einen Ochsenkarren zu spannen? Und haben zwei Rinder genommen, die noch nie unterm Joch waren, und damit haben sie die Arche, die Bundeslade wegziehen lassen. Und diese Rinder sind mit dieser Bundeslade zurück zum Volk Israel gegangen, nach Jerusalem. Ich möchte jetzt abschließen mit dem Verlobungspaar. Als sie nach Jerusalem gekommen sind, hatte König David, der Held, der den Philister, den Goliath geschlagen hatte, hatte Angst, die Lade in sein Haus zu nehmen. Zweiter Samuel 6 lesen wir das. Zweiter Samuel 6. David hatte Angst vor dem Herrn und sagt, wie kann die Bundeslade zu mir kommen? Vers 9, und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids. Sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gathiters. Vers 10 von 2. Samuel 6. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und hört jetzt zu. Und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Junge Leute, Jan Gideon und Luis, habt nicht Angst, die Arche Gottes sozusagen in euer Haus zu nehmen. Auch wenn sie sagen, dass die meisten Ehen in Südafrika nicht lange halten. Seid ihr wie Obed-Edom? Wenn ihr eines Tages heiratet, dass eure Ehe ist, sein wird wie das Haus von des Obed-Edom. Und während in dieser Wartezeit nun, bis zur Hochzeit, wollt ihr, dass ihr heilig und rein bleibt. Dass Gottes Segen auf eurem Leben ruhen kann. Wir danken euch, dass ihr der Welt ein Vorbild seid. Dass ihr Gott folgt und auch so heiraten wollt. Vers 12. Und es wurde dem König David angesagt, dass der Herr das Haus Obed-Edoms gesegnete hatte und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. So habe ich heute erlebt. Ich habe heute als den Tag erlebt, wo junge Leute, die Gott von ganzem Herzen dienen, die alles verkauft haben für ihn und für sein Reich, wo sie jetzt einen Schritt unternehmen, wo viele nicht mehr wagen, es zu tun. Viele Südafrikaner wollen nämlich nicht mehr heiraten, sondern leben einfach nur noch zusammen. Viele Südafrikaner leben einfach nur noch zusammen, wollen nicht mehr heiraten, denn sie denken, dass Ehe große Probleme bricht. Wenn sie so machen, wenden sie Gott den Rücken zu. Aber diese zwei jungen Leute heute, sie sagen hier nein. Wir können es nicht machen wie die Menschen dieser Welt, die einfach so zusammenleben. Wir wollen heiraten, so wie Gott es uns zeigt. Ich bete, dass Gott sie segnet. Fürchtet euch nie, Gott nachzufolgen. Vielen Dank, Dr. Albi, für diese Worte. Wir danken auch dem jungen Paar, die die Fahne hochhalten. Die Arche bei den Philistern war ihnen zum Fluch. Aber für andere war die Arche zum Segen, die Bundeslade zum Segen. Ein Segen für ihr Leben. Wenn wir dem gehorsam, was Gott uns sagt, wie er uns leitet, wird es unserem Leben zum Segen sein. Das nehmen, was Gott uns gegeben hat, wie es uns in der Vergangenheit gezeigt hat, wenn wir diesen Weg verlassen, wenn wir dem ungehorsam sind, wird das ein Fluch auf unserem Leben werden. Wir können uns nie von dem abwenden, was Gott uns hier gezeigt hat. Wenn wir es machen, dann wird es nicht schlimmer und es wird schlimmer, am schlimmsten mit uns werden. Gott sei uns gnädig. Und wollen wir treu bleiben. Wir bitten Dietmar Houston abzuschließen. Wollen wir beten? Und so Gott, wir danken für dein Wort. Dein Wort ist scharf und kann unser Herzen erreichen. Darum bitten wir dich, himmlischer Vater, erinnere uns daran, wo wir sehen, wie es immer schlimmer wird in unserem Land. Der Teufel möchte alles kaputt machen. Wir beten für junge Männer und Frauen, die bereit sind, deine Fahne hochzuhalten, wie wir heute gehört haben. Aber wir beugen uns vor dir heute wie kleine Kinder. Du kannst sehen, wie schmutzig unser Land ist und wie unser Land in einem Land ist, drunter und drüber geht. Wir hören, was alles gesagt worden ist, auch von politischen Leitern in unserem Land. Herr, dein Wort sagt aber auch, wir wollen uns an dein Wort erinnern. Gott lässt sich nicht spotten. Das bringen wir dir heute Morgen. Der Teufel hat versucht, dich mit dir gleichzustellen, aber wehe der Person, die deinen Namen lästert. Als deine wollen wir das vor dich bringen. Bitte sei uns gnädig, deiner Gemeinde, wie wir heute gehört haben. Was für eine Gnade, dass du die Wahrheit laut und klar verdeutlichen können, um deine Fahne, dein Maßstab hochzuhalten hier auf Erden. Wir danken für alles, was du für uns schon getan hast. Wir danken für dein lebendiges Wort. Wir beten, dass dieses Wort auch in unserem Herzen wirkt. Wir beten, dass die Liebe unseres himmlischen Vaters mit uns ist. Die Gnade dessen, der für uns am Kreuz gestorben ist, unserem Herrn Jesus Christus, dass das Teil von uns wird, in uns lebt. Und du, Heiliger Geist, deine Gemeinschaft sei mit uns. Führ und leite uns in alle Wahrheit. Lehre uns die Wahrheit, dass du durch deine Kraft in unserem Leben auch wirken kannst. Deshalb bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem diese ganze Welt gehört.